würde gerne wissen, ob mineralischer oder chemischer Sonnenschutz besser für die Haut ist und was da eigentlich genau die Unterschiede sind. Außerdem frage ich mich, ob man jetzt im Frühling auch schon den hohen Schutz benutzen sollte, den man im Sommer braucht. Und vielleicht kannst du auch noch sagen, ob man es unter oder übers Make-up aufträgt. Bin ich mir nämlich manchmal unsicher.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zu einer neuen HörerInnen-Folge in meinem Podcast Gepflegte Gespräche, dem Beauty-Podcast von und mit mir, Hanna Schumi. Falls mich einige von euch noch nicht kennen und sich fragen, warum macht diese Frau einen Beauty-Podcast? Ja, Beauty ist mein absolutes Lieblingsthema. Ich bin seit über 8 Jahren in der Beauty-Branche tätig und schreibe für meinen Blog, aber auch für verschiedene Print- und Online-Magazine. Und dieses Thema ist nicht nur in meinem Zuhause, in meinem Badezimmer, eben auch bei meiner Arbeit allgegenwärtig. Es ist meine Leidenschaft, meine Passion und ja, es wirkt irgendwie so, als wenn die Flamme niemals aufhört zu brennen. 2019 hatte ich dann die Idee, eben dieses Lieblingsthema hörbar zu machen und habe diesen Podcast gegründet, Gepflegte Gespräche. Für diesen interviewe ich sonst sehr oft interessante Persönlichkeiten aus der Beauty-Branche, ob GründerInnen, Ärztinnen oder ExpertInnen, weil ich den Austausch mit den Leuten vor und hinter den Produkten oder Brands oder auch Thematiken super wichtig finde. Ich habe aber auch die beste Community der Welt und die wird immer größer und deswegen möchte ich auch euch zu Wort kommen lassen. Und dafür gibt es eben diese HörerInnen-Folgen. Ich hoffe, dass ich bald wieder InterviewpartnerInnen treffen kann. Ich bin aber auch sehr glücklich, dass wir gemeinsam diese Folgen füllen, denn ich merke immer wieder, Einzelfragen gibt es nicht, es interessiert immer mehrere Leute. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Die ganzen Produkt- und Markenempfehlungen gerade in dieser Episode, gerade in den HörerInnen folgen, weil ich sie spreche, weil es einfach meine Empfehlungen sind. Sie sind absolut redaktioneller Natur. Sie sind unbezahlt. Es ist keine bezahlte Werbung. Ich bekomme dafür kein Geld. Es sind einfach Empfehlungen, die mir aus meinem Herzen, aus meinem Bauch entspringen, aus meinem Badezimmer, aus meiner persönlichen Erfahrung, einfach weil ich sie euch empfehlen möchte. Es gibt aber auch Werbung und die kommt jetzt. Bevor es mit eurer ersten Frage losgeht, gibt es jetzt noch ein bisschen Werbung. Ich danke an dieser Stelle Apricot Beauty and Healthcare für den Support dieser Podcast-Episode. Apricot ist eine junge und innovative Beauty-Brand aus Deutschland, gegründet von Verena Jäger, weil sie nach einer Krankheit etwas suchte, das ihr Dekolleté, das vom Liegen Falten bekommen hatte, wieder entknittert. Also entwickelte sie ein Patch genau für diesen Bereich und ließ es patentieren. Die Innovation war geboren. Anders wie bei anderen Auflegemasken wirft man die Apricot Beauty Pads nicht weg und kann sie sogar bis zu 30 Mal wiederverwenden. Danach kann man das Pad einfach waschen bzw. reinigen und eben immer wieder auf die gewünschte Partie legen. Das Produkt gibt es mittlerweile nämlich nicht nur für das Dekolleté, sondern auch für den Hals, die Nasolabialfalte, Hände, Augen und die Stirn, die allesamt einen Effekt erzielen sollen. Faltenreduzierung mit der ersten Anwendung, was übrigens klinisch erwiesen ist und am besten klappt, wenn man die Pads lange drauf lässt. Ich habe es mit einer Stunde auf meiner Stirn versucht und bin total beeindruckt, wie aufgepolstert und entspannt meine Stirn bzw. die Knitterfältchen aussahen. Apricot ist übrigens komplett vegan und tierversuchsfrei. Die Produkte bekommt ihr unter anderem in 250 Müller-Filialen und online auf apricot-beauty.com. Im Onlineshop bekommt ihr übrigens 15% auf das gesamte Sortiment mit dem Code HANNA15. Alle Infos dazu nochmal in den Shownotes und im Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf meiner Website www.hannaschumi.com. Jetzt fange ich einfach mal mit der ersten Frage von euch an, und zwar einer Sprachnachricht zu einem Thema, was mich ganz, ganz lange gequält hat und für das ich schließlich für mich eine Lösung fand, aber dazu gleich nach der Frage.
Hallo Hanna, ich habe eine spezielle Frage, und zwar habe ich am Rücken immer wieder die kleinen Unreinheiten, die sich dann entzünden. Und jetzt dann, wenn dann endlich der Sommer kommt, wäre es schön, die irgendwie zu behandeln. Beziehungsweise habe ich von früher auch kleine Narben von hinter, da ich einfach nicht die Finger davon lassen kann. Hast du irgendeine Idee oder kennst du ein Mittel, wie ich meinen Rücken quasi selber reinigen kann? Liebe Grüße aus dem Quarantäne Österreich, deine Katrin.
Also, liebe Katrin, das geht leider ganz, ganz vielen so. Viele haben diese sogenannte Rückenakne, obwohl sie im Gesicht gar keine Akne haben. Einige wiederum haben Akne im Gesicht, aber die auch auf dem Rücken. Und dann gibt's natürlich welche, ja, die auch nur Akne im Gesicht haben und nicht am Rücken. Das kann zusammenhängen, muss nicht zusammenhängen, weil Akne einfach auch einige Auslöser hat. Das kann ja hormonell bedingt sein, das kann aber auch andere Auslöser haben. Es gibt Frauen und Männer, die berichten, dass sie die Rückenakne zum Beispiel von falschen Shampoo, Waschmittel, Conditioner bekommen. Apropos Conditioner, also diese Spülungen, die haben ja ganz, ganz oft Silikone drin. Und das sind viel stärkere, schwerere Silikone, als sie in der Hautpflege zu finden sind. Und diese können einfach auf dem Rücken kleben bleiben sozusagen und da die Haut verstopfen und auch so zu Akne führen. Das ist jetzt aber nur eine Erklärung oder Lösung oder Idee, wie diese Akne entsteht und wie man dann die auch beheben kann. Dann würde man einfach sagen, probier einfach mal die Haare anders auszuspülen, keinen Conditioner zu benutzen und einfach zu beobachten. Ich finde, das ist sowieso das Interessanteste, wenn man Akne hat und wenn man zum Beispiel auch Rückenakne hat, zu schauen und herauszufinden, woher es kommt. Ich für mich, ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe nach Absetzen der Pille zum Beispiel keine Unterschiede in meiner Haut gemerkt. Ich habe weder in meinem Gesicht noch an meinem Rücken Akne bekommen. Bei mir kam das ganz plötzlich vor, ich glaube, 2 Jahren und zwar im Gesicht nicht, sondern nur auf dem Rücken und zwar auch ein bisschen am Dekolleté, aber ganz extrem am Rücken und das war irgendwann sogar schmerzhaft. Also ich hatte wirklich diese entzündeten Pusteln. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das so furchtbar fand und ich damals im Frühling, weil ich gedacht habe, naja, jetzt kommt dann irgendwie der Sommer und man möchte sich irgendwie im Bikini zeigen oder vielleicht auch, dass es nur nicht schlimmer wird durch die Sonne, wollte ich etwas unternehmen. Übrigens finde ich, es haben mir super viele LeserInnen auch in den letzten Jahren über die letzten Monate geschrieben, dass sie sich so sehr dafür schämen. Und es ist ja belegt, dass auch Erwachsenenakne im Gesicht etwas mit der Psyche macht. Und ich würde euch so gerne, bevor ich euch jetzt sage, was ich unternommen habe, einfach ein bisschen Mut machen und irgendwie sagen, es gibt absolut Lösungen dafür. Man muss nur seine dafür finden. Und habt trotz Akne einfach den Mut, rauszugehen und das zu zeigen. Also ich finde, klar, wenn man sich jetzt wahnsinnig schämt, ist es natürlich immer so leicht dahergesagt, irgendwie sehr mutig und geh raus. Aber hey, am Ende ist es einfach nur eine Hautentzündung und lasst euch den Sommer irgendwie nicht verderben. Bei mir war es aber so, dass es dann irgendwann schmerzhaft wurde, weil es eben wirklich diese, naja, Verkapselungen gab, auch wirklich Entzündungen gab. Es waren wirklich so, ich brauche das jetzt nicht für schönen Alterpickel, aber auch ganz viel schwarzer Mitesser. Und ich war nämlich bei der Dr. Urselmann in Hamburg bei der medizinischen Kosmetik und damals war Susanne da, die ist jetzt nicht mehr da, aber trotzdem kann man überall so ein ähnliches Treatment bekommen. Wichtig ist, wenn ihr wirklich so einen heftigen Ausbruch habt, wie ich den hatte, sucht euch professionellen Rat, sucht euch eine medizinische Kosmetik, da muss man nicht alleine durch und hey, ein kleines Cremchen, gerade bei dieser sehr, sehr robusten, dicken Rückenhaut, ist es da meistens einfach nicht getan. Es mag irgendwie sein, dass ein paar Menschen das irgendwie mit einer regelmäßigen Reinigungsmaske irgendwie hinbekommen. Meine Erfahrung ist es, auch im Gespräch mit anderen Leuten, die darunter leiden oder gelitten haben, das ist es einfach nicht, weil die Haut einfach sehr stark ist, ich sagte es, sehr robust ist, einfach anders aufgebaut ist und ja, man auch nicht die ganze Zeit so viel Hautpflege macht wie im Gesicht. Jetzt erzähle ich euch aber, bevor ich abkomme vom Thema, was wir gemacht haben. Und zwar hat Susanne damals bei dieser medizinischen Kosmetik, bei der Behandlung, ein 30-prozentiges Salicylsäure-Peeling an meinem Rücken angewendet, weil Salicylsäure einfach besonders stark hornlösend ist. Und das ist bei dieser dickeren Haut am Rücken absolut notwendig, damit der in den Drüsen gebildete Talg einfach gut abfließen kann und nicht weitere Entzündungen auslöst. Und das war die Vorbereitung. Dann hat sie eine ganz normale Ausreinigung gemacht, die total wichtig ist, um diese Poren zu entlasten, um diesen Talg irgendwie rauszuholen. Ich würde auch euch dringend dazu raten, drückt da nicht irgendwie selber rum. Meistens drückt man an der Oberfläche rum und drückt dann durch die Oberfläche quasi die Kanäle sich kaputt. Und dadurch wird das alles meistens noch schlimmer gemacht, als es irgendwie ist. Oder ihr macht euch sozusagen auch ja diese kleinen Kanälchen irgendwie kaputt. Deswegen, auch wenn es schwerfällt, lasst die Finger davon. Bei echter Akne irgendwie im Gesicht oder im Rücken geht zur medizinischen Kosmetik und lasst euch helfen. Es ging dann nach der Ausreinigung weiter. Ich hatte nämlich auch einige Pickelmale, also das sind diese braune Pigmentierung, die entsteht ganz oft, weil es Entzündungen und Blutergüsse irgendwie gibt und durch den Abbau vom Blutfärbstoff Hämoglobin färben sich die dann rot und oder braun. Und sie hat dann ein TCA-Peeling gemacht, also sprich eine 25-prozentige Trichloressigsäure hat sie auf dem Rücken bzw. auf die Stellen aufgetragen. Das TCA kann etwas brennen. Es dringt nämlich bis in die zweite Hautschicht ein und löst durch eine starke Schuppung Pigmente sogar in der Tiefe. Bei dieser Therapie ist ein direkter Sonnenkontakt für mindestens 4 Wochen zu vermeiden. Also Sonnenschutz ist sowieso immer angesagt, aber gerade wenn man diese ganzen Säuresachen macht, im besten Fall nicht im Sommer, wobei Susanne zu mir meinte, kann man machen, weil es auch relativ schnell Wirkung zeigt, wenn man Sonnenschutz trägt, also hohen Lichtschutzfaktor oder vielleicht auch ein T-Shirt und Pulli trägt und nicht eben auf einen freien Rücken setzt. Bei mir war es dann so, dass sich dann die Haut richtig geschält hat. Ich habe richtig Haut verloren. Aber nach dem ganzen Schälungsprozess, was übrigens überhaupt kein Drama war, ne, und nicht über Wochen ging und ich sah auch nicht aus wie eine Schlange, die sich häutet, sondern es waren einfach kleine Hautschüppchen, die da verloren gegangen sind, sah das schon so viel besser aus. Ich habe dann aber zusätzlich noch 2 Produkte angewendet, die Susanne von Dr. Urselmann in Hamburg mir empfohlen hat. Und zwar hat sie mir einmal Acne Fug Liquid aufgeschrieben. Das ist frei verkäuflich. Das ist 1%ige Salicylsäure, um einfach den Horn zu reduzieren und auch weitere Entzündungen vorzubeugen. Es ist Alkohol drinnen, also muss man auch ein bisschen gucken. Es kann auch stark austrocknend wirken. Ich habe es wirklich fantastisch vertragen. Ich habe es auf die Stellen, die dann immer noch da waren, weil von heute auf morgen sind keine Pickel weg, gell? Das muss ich ja dann auch erst regenerieren und die Haut erst verstehen, was da geschehen ist. Aber bei mir hat das wirklich fantastisch funktioniert und zwar auch in Kombination mit dem 2. Präparat, was Susanne mir verschrieben hat. Susanne ist eine medizinische Kosmetikerin, deswegen durfte sie mir diese verschreibungspflichtige Creme aufschreiben. Und zwar heißt die Skinoren-Creme 20%. Da ist Acelainsäure enthalten, die hornlösend und entzündungshemmend wirkt. Skinoren hat intensivere Wirkkraft, je dicker diese aufgetragen wird. Das ist eine Besonderheit bei dem sonst eher Less-is-More-Prinzip, lokal oder flächig anzuwenden. Also man kann es auf einen Pickel tupfen oder auch auf eine ganze Region auftragen. So habe ich es gemacht, weil es bei mir teilweise einfach diese Schulterblätter waren. Und ja, und so habe ich dann den ersten Schub mit diesem Treatment bei der Kosmetik plus diese 2 Produkte wahnsinnig gut in den Griff bekommen. Ich habe es dann ehrlich gesagt ein bisschen schleifen lassen. Es war dann im Winter auch gar nicht so schlimm. Es wurde dann aber Anfang diesen Jahres nochmal richtig intensiv. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum. Es kam einfach im Februar plötzlich wieder um die Ecke. Es war zwar nicht so extrem wie das erste Mal, aber ich hatte trotzdem wieder diese Entzündungen, Pickel und auch Mitesser. Und ich hatte dann nämlich ein Hautpflegetreatment bei Jana Dobritsch. Ihr wisst ja, dass ich ganz oft bei Reviderm in Hamburg bin und da eine Mikrodermabrasion mache. Und ich habe Jana dann einfach getraut und gesagt, Jana, guck mal, wie mein Rücken aussieht. Und sie merkte, okay, krass, wie lange geht das schon, ist es schon und so weiter und so fort. Und sie hat mir dann vorgeschlagen, dass wir eine Mikrodermabrasion auch am Rücken machen. Also eine Mikrodermabrasion ist ja eine mechanische Methode, die Haut, die oberste Hautschicht abzutragen. Das ist eigentlich für jeden geeignet, aber auch da müsst ihr immer gucken, ist es was für euch, ist es nichts für euch. Ich habe es ja schon ganz oft erzählt, eine sehr robuste Sickerhaut, die vor allem zu Unreinheiten neigt und das ist ein total fantastisches Treatment für mich und das haben wir dann auch am Rücken gemacht, ein bisschen intensiver. Aber trotzdem hat Jana einfach mal die oberste Hautschicht abgetragen und danach noch ein Fruchtsäurepeeling aufgetragen. Fruchtsäure und Fruchtsäurebehandlungen, Fruchtsäurepeelings werden ja super gerne bei Akne und auch zu Unreinheiten neigender Haut verschrieben. Und auch ich muss sagen, meine Haut liebt Fruchtsäure, meine Haut liebt sowieso Säure. Und das ist auch der Grund, warum meine Haut im Gesicht so gut geworden ist über die Jahre. Großes Ausrufezeichen. Aber weil man wirklich auf täglichen Lichtschutz setzen muss, gerade wenn die Haut ebenso sensibel ist, gerade wenn die oberste Hautschicht irgendwie fehlt, muss einfach Lichtschutzfaktor 50 jeden Tag aufgetragen werden. Außer ihr nehmt irgendwie Hautschäden in Kauf, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wenn man so hinterher ist hinter seiner Haut, dass man das gut findet. Teilweise ist es auch wirklich schädlich und vergesst bitte nicht, die UV-Strahlen können einfach Hautkrebs auslösen. Jetzt noch zwei Produkttipps abschließend zu diesem Thema. Generell bin ich ja ein Riesenfan. Ich bete es ja immer rauf und runter und das ist übrigens wie immer eine unbezahlte und redaktionelle freie Nennung von mir. Ich liebe einfach das Paula's Choice BHA Peeling 2% und zwar diese Liquid-Version. Die vertrage ich im Gesicht total gut. Ich habe aber auch angefangen, das auf meinen Schultern mit dem Wattepad ein bisschen aufzutragen. Es gibt von Paula's Choice übrigens auch zwei ganz tolle Produkte, die genau für diese Stellen gemacht sind, und zwar für Akne auf dem Körper, also nicht im Gesicht. Das ist einmal ein Spray und einmal auch eine exfolierende Bodylotion, also eine Bodylotion mit Säure. Ich persönlich finde, die könnte ein bisschen besser duften, aber ich finde, wenn man mit der Problematik zu tun hat, nimmt man ja wirklich alles, was man kriegen kann. Das ist einfach zusätzlich ganz gut als Pflege. Es gibt übrigens auch von Murad einige Körperpflegeprodukte, die genau da wirken, wo man irgendwie Rückenakne hat. Manche Menschen haben das ja auch im Dekolleté. Da kann man übrigens auch fantastisch einfach die Gesichtspflege nach unten ziehen. Ich sage ja immer, Gesichtspflege hört einfach nicht beim Kinn auf. Man muss immer an das große Gesicht denken und das geht eigentlich, man sagt ja mal so im Spaß bis zu den Nippeln, ne? Also Skincare starts and ends from the nipples to the scalp, so sagen ja immer die Amerikaner, und das darf man einfach nie vergessen, dass Skincare eigentlich ja auch unsere Kopfhaut ist, also das Scalp, und auch eigentlich bis zu den Brüsten, also natürlich ein bisschen sehr großzügig gesprochen, aber eigentlich sollte man das Dekolleté ja auch mitpflegen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, macht einfach das, was ihr auch im Gesicht macht. Auch das Paula's Choice BHA Peeling mit dem Wattepad kann man so easy einfach auch am Dekolleté auftragen. Und auch da bitte vergesst nicht den Sonnenschutz. Und das bringt mich jetzt gleich zu Frage 2. Und zwar habe ich eine Sprachnachricht von einer Leserin auf Instagram bekommen. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Das ist aber auch überhaupt nicht wichtig. Wichtig finde ich nämlich die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme.
Hallo Hanna, ich habe eine Sonnenschutzfrage. Ich würde gerne wissen, ob mineralischer oder chemischer Sonnenschutz besser für die Haut ist und was da eigentlich genau die Unterschiede sind. Außerdem frage ich mich, ob man jetzt im Frühling auch schon den hohen Schutz benutzen sollte, den man im Sommer braucht, oder ob jetzt auch geringere Schutzfaktoren ausreichen. Und vielleicht kannst du auch noch sagen, ob man es unter oder übers Make-up aufträgt. Bin ich mir nämlich manchmal unsicher. Danke!
Vielen herzlichen Dank für diese mir immer wieder gestellte Frage. Und ich nehme jetzt einfach mal die Gelegenheit am Schopfe, das natürlich zu erklären, aber auch meine persönliche Meinung, meinen Senf zum Thema Sonnenschutz dazulassen. So, also es gibt zwei Arten von Sonnenschutz, wie du schon sagtest. Es gibt den chemischen UV-Schutz und auch den mineralischen UV-Schutz. Übrigens, wer sich wundert, warum ich chemisch sage und nicht chemisch, ist, weil ich Österreicherin bin und da gibt es Chemie und nicht Chemie. So, es funktioniert so, chemische Filter wandeln die UV-Strahlen auf der Haut in Wärme um. Mineralische Filter hingegen reflektieren das Sonnenlicht auf der Haut. Mineralische Filter sind also kleine Partikel aus Zink oder Titaniumdioxid. Und chemische Filterstoffe werden auch als organische Filter bezeichnet. Mineralische Filter hingegen können auch anorganische oder physikalische UV-Filter genannt werden. Beide Filter haben ganz viele Vor- und Nachteile. Das ist dann aber manchmal auch einfach eine persönliche Sache. A, verträgt man's? B, wie steht man dazu in puncto Sicherheit und C, wie ist der Umgang im Alltag damit? Dazu komme ich aber gleich nochmal. Die Naturkosmetik muss übrigens, vor allem die zertifizierte Naturkosmetik, muss sich immer auf mineralische Filter beschränken. Hingegen ist es dann eher so, dass die konventionelle Kosmetik eher chemische Filter im Programm hat. Das hat einfach den Hintergrund, dass das Titaniumdioxid bzw. auch das Zinkoxid einen weißen Schleier auf der Haut hinterlassen. Das ist bei dem chemischen Sonnenschutz nicht so. Da wiederum ist es aber einfach so, dass man bis heute nicht ganz genau weiß, der chemische Sonnenschutz dringt ja in die Haut ein. Der sollte zwar nicht komplett in die Haut eindringen, das wäre natürlich überhaupt nicht so gewollt und auch nicht gut, aber es gibt ja tausende Sonnencremes irgendwie da draußen. Es gibt halt immer wieder Sonnencremes, die in Verruf geraten und auch einzelne Inhaltsstoffe, die wieder Gott sei Dank auch gebannt werden, weil sie entweder die Umwelt schädigen oder auch einfach für unseren Körper nicht gut sind. Der chemische Sonnenschutz, durch das, dass er mit der Haut reagiert, macht er etwas und es gibt auch immer wieder mal Studien, leider noch nicht genug Langzeitstudien darüber, was wirklich passiert. Gehen diese UV-Filter in unsere Blutkreislaufbahn rein. Und deswegen gibt es halt super viele Leute, die auf mineralischen Sonnenschutz setzen, weil dieser ja mit dieser Barriere, die auf der Haut liegt, einfach nur da oben liegen bleibt und sozusagen nichts mit unserem Körper macht. Aber es ist einfach so, dass viele Leute, die sich irgendwie sagen, ja, wir wollen unbedingt mineralischen Sonnenschutz irgendwie benutzen, die machen das ein paar Tage, die machen das vielleicht auch mal noch irgendwie ein halbes Jahr und irgendwann, also so ist einfach meine Erfahrung, sind sie dann einfach so sehr genervt von dieser weißen Schicht, von diesem Weißeln. Und man kriegt es auch wirklich einfach schwieriger von der Haut. Im Gesicht mag es ja irgendwie noch sein. Ich weiß einfach, mineralischer Sonnenschutz am Strand finde ich absolut unangenehm. Gerade wenn man auch am Strand ist. Ich weiß, wird dieses Jahr vielleicht irgendwie nicht passieren, aber so generell ist es einfach ein bisschen, ja, eine zickigere Sonnencreme. Und dann kenne ich ganz viele, die einfach wieder zu dem chemischen Sonnenschutz zurückgehen, weil es da einfach, ja, genialere Texturen gibt, auch Texturen gibt für den Körper, wo man irgendwie mit nasser Haut sich eincremen kann und so weiter und so fort. Ein Nachteil von chemischem Sonnenschutz ist aber, dass er erstens Hautreizungen auslösen kann. Also er kann auch Allergien auslösen. Er kann zum Beispiel leider auch im Gesicht, vielleicht haben das einige von euch schon erlebt, dass es einfach in die Augen kriecht oder dass es irgendwie tränende Augen verursacht. Plus, ich habe ja schon erwähnt, dass es irgendwie immer wieder diese Studien gibt, wo entweder Blut oder auch Muttermilch von Testpersonen getestet werden, wo man eben schaut, ist UV-Schutz drin, wird UV-Schutz nachgewiesen und leider wird er immer mal wieder nachgewiesen. Deswegen bin ich persönlich jetzt dazu übergegangen, also ich benutze beides. Ich benutze manchmal chemischen und manchmal mineralischen Sonnenschutz. Also ich achte auf so ein paar Inkis, die nicht in einem Sonnenschutz drin sein sollten, zum Beispiel Benzophenon. Und da gibt es noch so ein paar andere, wo es einfach heißt, ja, diese UV-Filter wurden in der Blutkreislaufbahn gefunden und deswegen finde ich es halt wichtig, diese nicht zu benutzen. Ich kann euch gerne einen fantastischen Artikel von Bayer und Söhne verlinken. Das ist eine ganz tolle Skincare-Marke aus Deutschland, aus Hamburg. Und die haben nicht nur eine ganz tolle kleine Range mit Gesichtspflegeprodukten, sondern was ich bei dieser Marke und auch den Unternehmern dahinter wahnsinnig sympathisch und toll finde, ist, dass wahnsinnig viel Wissen nicht nur in ihnen steckt, sondern auch in der Webseite. Und ganz oft, wenn ich zum Beispiel nicht sicher bin wegen Inhaltsstoffen und mal kurz mal nachgucken möchte, eine neutrale Meinung irgendwie brauche, ich gucke mir da einige Quellen dazu an und ich lande aber am Ende immer mal wieder bei Bayer und Söhne, weil die Bayer-Jungs halt total neutral über Themen schreiben und oft betrifft das überhaupt nicht die Produktrange, sondern das betrifft dann einfach nur ein Thema an und für sich aus medizinischer oder auch aus dermatologischer und auch aus Entwicklersicht. Und ich verlinke euch sehr gerne, auch dazu gibt es einige Artikel auf der Webseite beziehungsweise auf dem Blog. Ich finde ja immer, es muss ja nicht und es soll vor allem auch nicht nur eine Quelle sein, aber ich finde das schon ganz interessant, auch von jemandem, der in der Entwicklung steht, so etwas zu lesen. Die Zuhörerin hat auch gefragt nach dem Lichtschutzfaktor in der Creme. Also ich denke, ihr seid mit Lichtschutzfaktor 30 aktuell wirklich ganz gut ausgestattet. Der Lichtschutzfaktor verlängert ja quasi den Faktor, wie lange ihr mit eurem Hauttypus in der Sonne sein könnt. Ich muss aber ehrlich sagen, bei mir ist immer sicher, aber nur weil ich, wie ihr wisst, eine säureliebende Haut habe und immer mal wieder experimentiere und auch im Sommer Säuren verwende. Und deswegen setze ich einfach persönlich auf den höchsten Schutz. Ich benutze im Gesicht vor allem chemische Sonnenschutz, weil das in der Textur auch überhaupt keinen Unterschied macht, nämlich einfach immer SPF 50 und bin total happy damit. Ihr tragt den Sonnenschutz übrigens nach der Feuchtigkeitspflege und vor dem Make-up auf. Also über dem Make-up würde das überhaupt keinen Sinn machen. Ich habe das immer mal wieder in den letzten Wochen gehört und denke ich mir, also könnt ihr total gerne machen, aber dann zerstört ihr natürlich euer Make-up und es gibt das große Geschmiere. Mittlerweile verzichte ich ganz, ganz oft auf die Feuchtigkeitspflege, sondern ich nehme einfach ein sehr feuchtigkeitsspendendes Serum und darüber dann den Sonnenschutz, warte natürlich ein bisschen und dann trage ich erst mein Make-up auf. Das ist ohnehin gerade etwas weniger als sonst und auch natürlicher als sonst, weil ich einfach merke, wenn man eine gute Haut hat, braucht man auch nicht viel Make-up. Das trifft sich dann ganz gut und insofern ist mir gerade der UV-Filter viel, viel wichtiger. Ich möchte euch noch eine Sache mit auf den Weg geben, und zwar die Menge, die ihr mit dem Sonnenschutz im Gesicht bedenken solltet. Und zwar, ich habe die Angabe von Istin, ich habe ganz oft schon von dieser Brand berichtet, die machen ja ganz, ganz tollen und vor allem sehr besonderen Textur an Sonnenschutz. Und die Marke rät, wie übrigens einige Hersteller, zu 2 Milligramm pro Quadratzentimeter. Das kann man sich natürlich mal ausrechnen. Ich nehme immer eine sehr großzügige Menge. Ich würde sagen, wirklich einen gehäuften Teelöffel Sonnenschutz fürs Gesicht. Mehr ist hier mehr und hier ist nicht weniger mehr. Ja, weil, warum? Wenn ihr nur eine ganz dünne Schicht Sonnenschutz aufträgt, ist einfach der Lichtschutzfaktor nicht garantiert. Wenn ihr nur wirklich ein paar Tropfen davon nehmt, habt ihr nicht Lichtschutzfaktor 50, sondern vielleicht Lichtschutzfaktor 2. Und deswegen rate ich auch immer dazu, nicht zu einer Tagescreme oder auch zu Make-up mit Sonnenschutz zu greifen. Hey, das ist on top eh total cool und gut zu haben. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, die Haut vor Hautkrebs zu schützen, vor Zellveränderungen zu schützen, vor weiteren Pigmentflecken irgendwie zu schützen, dann würde ich irgendwie sagen, wirklich, ich meinte ja gerade schon, mehr ist mehr und alles on top ist einfach eine Schichtung, die dem Hautschutz zugutekommt. Und je nach Gesichtscreme, ich habe eine zum Beispiel, eine Sonnencreme, da nehme ich 3 Pump davon, das wirkt erstmal viel, aber man arbeitet es ja dann ein, man soll auch die Ohren nicht vergessen und den Hals nicht vergessen, auch das Dekolleté, wenn das irgendwie sichtbar ist, und insofern ja, ist das dann einfach schnell weggearbeitet. Ich rate übrigens auch ab von diesen, es gibt einige Hersteller, die so Sundrops anbieten. Ich habe den Sinn hinter diesen Sundrops noch nicht ganz verstanden. Ich habe zuerst vor ein paar Jahren immer gedacht, hey, das ist doch eigentlich eine total charmante, tolle Geschichte. Man kann irgendwie jedes Produkt damit so zur Sonnenpflege machen. Aber da habt ihr genau das Problem wieder. Der Hersteller gibt überhaupt nicht an, wie viel Tropfen ihr verwenden müsstet, um den kompletten Lichtschutzfaktor zu haben, was ich total fahrlässig finde. Ich habe es, korrigiert mich oder schickt mir gerne, wenn ihr das bei einem Hersteller findet. Ich habe es noch nicht gesehen bei dieser Art von Produkt. Und deswegen würde ich wirklich lieber sagen, SPF im Make-up, super on top. SPF in der Tagespflege, super on top. Setzt einfach auf einen ganz normalen mineralischen oder chemischen Sonnenschutz, den ihr gerne trägt. Wenn ihr mineralischen Sonnenschutz zwar eigentlich so gesehen total super findet, aber ihn nicht trägt, bringt euch das auch nichts. Und deswegen würde ich immer sagen, bis die ganzen Studien fertig sind, was denn mit diesem ganzen chemischen Sonnenschutz irgendwie ist. Es betrifft ja auch, wie gesagt, nicht jeden. Aber bis dahin möchte ich einfach meine Haut vor Hautkrebs schützen. Und das Thema wird vor allem, ja, die Generation vor allem nach mir sehr, sehr stark betreffen. Es gibt auch Dermatologen, die sagen, dass die Hautkrebsproblematik auch schon meine Generation, aber dann im hohen Alter ganz stark betreffen wird. Und insofern, ja, das Ozon verändert sich, die Sonne verändert sich, unsere Umwelt verändert sich, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und deswegen möchte ich auch nicht mit meinen liebsten Freunden und Familie diskutieren, ob Sonnenschutz getragen wird. Darf natürlich jeder frei entscheiden, aber ich bin schon bekannt als die Sonnenschutzbeauftragte, weil mir einfach die Hautgesundheit und Gesundheit meiner Liebsten so wahnsinnig wichtig ist. Deswegen sucht euch einfach den Sonnenschutz, den ihr über alles liebt, ob Körper oder Gesicht. Und ja, hört bitte nicht auf, Im Winter kann man dann noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Und wenn das Vitamin D Gegenargument kommt, hey, dann denke ich, also ich habe es ja schon, glaube ich, in einer Sendung mal gesagt, es gibt fantastische Vitamin D Präparate, es gibt fantastische Vitamin D Kapseln und Nahrungsergänzungsmittel. Leider gibt es gegen Krebs und Hautkrebs noch keine Tabletten. Und deswegen ist einfach der Sonnenschutz, mal ganz davon abgesehen, dass es auch ein fantastischer Anti-Aging-Schutz ist, weil einfach 80% unserer Hautalterung von der Sonneneinstrahlung kommt und auch diese ganzen lästigen Pigmentflecken von der Sonneneinstrahlung kommt. Deswegen ist da einfach so wahnsinnig wichtig, präventiv etwas zu machen und nicht dann hinterher ja Hyaluron zu spritzen. Aber Sonnencreme, Sonnenschutz, vor allem UVA, UVB-Schutz ist immer beides übrigens super, super wichtig, ist einfach die präventive Lösung für so vieles. Und das war's von der Sonnenschutzbeauftragten. Ja, ich muss da immer ein bisschen ausholen, weil mir das Thema einfach so wahnsinnig wichtig ist und am Herzen liegt. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Passt auf euch und eure Haut auf. Kurze Pause. Zeit für den Supporter dieser Podcast-Folge. Apricot. Im ersten Werbefenster habe ich euch von den Apricot-Pads für Faltenreduzierung erzählt. Aber natürlich habe ich mir auch die Gesichts- und Körperpflege mal näher angesehen. Besonders gut gefällt mir das Smooth Skin Serum und die Multitasking Face Cream, die man fantastisch miteinander kombinieren kann. Das Serum enthält Papaya-Extrakt und feuchtigkeitsspendendes Hyaluron, die zusammen die Haut nähren, glätten und gerade jetzt im Frühling wieder ein bisschen aufpäppeln können. Ergänzend dazu die Multitasking Facial Cream mit Hyaluron, Aprikosenkernöl und Kurkuma-Extrakt, die alle drei zusammen ausgleichend, entzündungshemmend und regenerierend wirken sollen. In der Range gibt es übrigens neben den Beauty-Pads und der Hautpflege auch kleine Pads aus der Healthcare-Rubrik. Pads für Pickel, Narben und Brustwarzen mit Aloe Vera statt Hyaluron, das die betroffenen Stellen schneller verheilen lassen sollen. Auch diese findet ihr im Apricot Online-Shop. Und apropos Online-Shop, habt ihr jetzt auch Lust bekommen, etwas auszuprobieren? Mit dem Code HANNA15 bekommt ihr 15% auf das gesamte Apricot-Sortiment unter apricot-beauty.com. Alle Infos dazu findet ihr zum Nachlesen nochmal in den Shownotes und in meinem Blogpost zu dieser Episode auf meiner Website www.hannaschumi.com. Die nächste Frage kam auch via Instagram und es geht um Gesichtsöle bzw. Gesichtscremes.
Hallo liebe Hanna, hier ist Dominique. Ich habe eine Frage zum Thema Gesichtspflege und zwar würde mich interessieren, was du von Gesichtsölen anstelle von Cremes hältst oder ob du Gesichtsöle lieber in Cremes mischst, ob du sie überhaupt verwendest und falls ja, welche du besonders empfehlen kannst. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und ich freue mich auch schon auf die Podcast-Folge. Viele Grüße.
Danke vielmals für diese wahnsinnig gute und interessante Frage. Ja, ich bin ja bekannterweise nicht die größte Ölsardine. Aber ich habe über die Jahre dann doch einige Gesichtsöle für mich entdeckt. Ich mag das einfach von der Textur nicht so wahnsinnig gerne, am Körper gar nicht. Körperöle findet man in meinem Badezimmer wirklich wahnsinnig selten. Ganz, ganz selten habe ich mal irgendwie Lust drauf, zum Beispiel auf so ein schönes Mandelöl, wie zum Beispiel von Primavera. Das war ja ein Tipp von meiner Freundin Susanne Karloff. Das benutze ich dann auch gerne für Hände und Füße. Und es gibt aber ein Öl, was ich wahnsinnig gerne riechen mag, und zwar das von Stop the Water While Using Me. Das Körperöl ist auch sehr, sehr schön, weil es eben nicht so klebt. Jetzt war aber die Frage nach Gesichtspflege. Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich ja eine eher zu Unreinheiten neigende Haut habe und es ja da wahnsinnig lange hieß, dass Öle dafür nicht geeignet sind. Das ist totaler Quatsch. Es gibt wahnsinnig schöne Öle auch für unreine Haut. Klassiker zum Beispiel von Dr. Hauschka gibt es irgendwie da eines. Es gibt aber auch eines von, auch Naturkosmetik von der Marke Alex Caro. Gibt es zum Beispiel bei, ich glaube, Amazingy. Das nennt sich Balancing Face Oil. Dann gibt es aber auch einige Rosehip Oils, also sozusagen Hagebuttenöle, von denen einige Leute berichten, dass sie wahnsinnig gut gegen unreine Haut wirken. Und da komme ich jetzt schon zu dem Thema, zum Beispiel dieses Rosehip Oil von Pai. Das hat ja eine dermaßen große Anhängerschaft im Netz. Ich lese immer nur wahnsinnig tolle Reviews darüber. Ah, es ist so toll, es ist so toll. Es hat auch meine Unreinheiten mehr in den Griff bekommen und so weiter und so fort. Bei Ölen ist es einfach so, gerade wenn das Naturkosmetiköle sind, meistens sind ätherische Öle enthalten. Die vertrage ich ja nicht so gut bis gar nicht. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Bogen um diese ganze Gesichtsöl-Sache gemacht. Ich habe dann aber immer mal wieder Öle entdeckt, zum Beispiel Kaktusfeigenöl, was ich ganz gut vertrage. Und dann auch dieses Marula-Öl, was ja auch Drunk Elephant in purer Version anbietet, was ich einfach fantastisch vertrage. Und weil es eben gerade so pflegend ist, ist es so gut für meine Haut, weil ich eine Haut habe, die zwar zu Unreinheiten neigt, aber auch dehydriert ist. Man muss den Unterschied kennen zwischen einer trockenen Haut und einer dehydrierten Haut. Die dehydrierte Haut ist ein Hautzustand und die trockene Haut ist ein Hauttypus. Und das kann sich zwar auch über die Jahre ändern, aber ich habe zum Beispiel, bin on the dry side, wie man so schön sagt, habe tatsächlich manchmal beides, aber ich bin einfach manchmal dehydriert, weil meine Haut einfach, ja, durch die, ich habe das jetzt ja gerade selber mir ganz oft geschrieben und auch als Frage irgendwie geschickt, durch das ganze Herumgesitze zu Hause, durch die Heizungsluft, dann kommt der Frühling, dann kommt die warme Luft, dann kommt die kalte Luft und so weiter und so fort. Damit kann die Haut einfach ein bisschen dehydriert werden und dann braucht sie einfach wieder mal so ein bisschen einen Push. Und da eignen sich Öle eigentlich ganz gut, vor allem um auch ein Serum oder ein ja sehr nährendes, feuchtigkeitsspendendes Serum einzuschließen. Ihr könnt euch das ja vorstellen wie, naja, wenn man ein Glas mit Wasser irgendwie füllt und darüber Olivenöl träufelt, schwimmt das Öl ja an der Wasseroberfläche. Ihr kennt das vielleicht von diesen Zwei-Phasen-Produkten, die man dann mit Schütteln irgendwie mischt, aber richtig vermischt bleiben sie ja nicht. Und so ist das auch auf der Haut. Das Öl verwende ich, wenn immer als letzten Schritt, kann man aber natürlich auch ganz individuell sehen, um einfach mein Feuchtigkeitsserum, was ich darunter auftrage, sozusagen einzuschließen. Ich verwende Öle auch sehr gerne, um Gesichtsmassagen zu machen. Da verwende ich ja, ich habe mich ja schon als Fan geoutet, die Öle von Sarah Chapman sehr, sehr gerne. Nicht nur dieses sehr bekannte Nachtöl, dieses Night Elixir, sondern auch dieses Morning Facial Day Elixir. Ich mag das einfach so wahnsinnig gerne. Ich vertrage es so gut. Und ich frage mich ehrlich gesagt selber, warum ich es vertrage, weil es riecht relativ intensiv und ich habe schon mal nachgeguckt, was drinnen ist. Es ist tatsächlich Jasmin und Neroli drin. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass meine Haut das aufnehmen kann, dass meine Haut dann nicht allergisch reagiert, weil ich eigentlich gerade bei diesen ganzen Blooming-Inhaltsstoffen und auch bei diesen eben sehr aromatischen und oft ätherischen Ölen eigentlich immer sonst sofort reagiert habe. Bei den Ölen gilt also, probieren geht über studieren. Ich habe generell ja für mich rausgefunden, dass ich Rose nicht so gut vertrage, dass mir einfach dieses Rosehip Oil, also dieses Hagebuttenöl, einfach zu fett für meine Haut ist. Wobei es zum Beispiel für eine unreine Haut oder zu Unreinheiten neigende Haut auch ganz gut sein kann. Es haben auch einige Leute mit Akne schon darüber berichtet, dass auch Öl etwas Gutes für ihre Haut tun kann. Und zwar deswegen, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Haut hat, die einfach zu sehr ausgetrocknet wird mit Gesichtspflege, zu doll gewaschen, zu doll gepeelt und so weiter und so fort, da kann die Haut sich manchmal auch denken, hey, 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 jetzt nimmst du mir hier irgendwie den ganzen Talg irgendwie von der Haut, na gut, dann wird ein bisschen nachproduziert und zwar richtig. Und dann gibt es ganz, ganz oft, dass man auch mit diesen ganzen Anti-Akne-Hautpflegelinien die Haut so doll austrocknet, was ja auch ein bisschen gewünscht ist, aber eben nur ein bisschen, dass die Haut das dann eben umdreht und einfach viel mehr Pickel als sonst produziert. Und deswegen glaube ich, also bei mir ist es ja ein bisschen so eine Mischung aus, ja, fettfreier Serumpflege, einer milden Reinigung, die den pH-Wert der Haut respektiert. Und ab und an vertrage ich einfach Öle mittlerweile total gut. Leider, ich sagte es bereits, geht da wirklich probieren über studieren. Und ich glaube, man muss sich da ein bisschen durchtesten. Gerade bei Ölen würde ich mir immer eine Probe geben lassen, wenn es möglich ist. Hochwertige Öle, gerade Arganöl oder auch diese Kaktusfeigenöl und so weiter und so fort, sind meistens einfach hochpreisiger. Also ich finde, selbst 20 Euro für die Tonne sind 20 Euro für die Tonne. Machen wir uns nichts vor, das ist einfach verbratene Kohle. Und deswegen, wenn es möglich ist, lasst euch irgendwie eine Probe geben, geht in den Laden, probiert es irgendwie aus und findet einfach so euer Gesichtsöl. Und vielleicht, wenn ihr das aber auch gar nicht mögt, wenn ihr einfach sagt, nee, irgendwie Gesichtsöl, das ist irgendwie nichts für mich. Klar, das klingt immer so, so Boho-mäßig, ne? Ach, so ein tolles Gesichtsöl, nur die Haut ein bisschen mit Wasser und Gesichtsöl. Es klingt irgendwie so ein bisschen wild und irgendwie auch so ein bisschen, ich finde das immer so, wie soll ich sagen, irgendwie so ein romantischer Gedanke, dass Gesichtspflege ganz, ganz einfach sein kann. Die kann es übrigens auch, aber es ist einfach nicht jedes Produkt für jede Haut geeignet. Ich möchte das ja auch in jeder Podcast-Folge einmal irgendwie sagen, weil es mir so ein großes Bedürfnis ist. Hört ganz fest in euren Bauch rein, hört ganz fest vor allem in eure Haut rein. Wie geht's ihr? Wie sieht sie aus? Wie sah sie die letzten Wochen aus? Wie fühlt sie sich an? Was könnte sie brauchen? Was würde ich gerne draufgeben? Und wenn da Öl einfach nicht die Antwort ist, dann ist es nichts für euch. Ich habe jahrelang kein Öl verwendet und hatte total gute Haut. Ich lade euch eher ein auf eine Ölentdeckungsreise. Ist es was für euch? Ist es nichts für euch? Und wenn, was ist was für euch? Und ich hoffe, dass ich die Frage beantworten konnte und komme jetzt zur nächsten Frage.
Hallo liebe Hanna, ich habe generell mal eine Frage und zwar, ich benutze ganz gerne Puderrouge, habe aber immer wieder das Problem beim Auftragen und jetzt meine Frage an dich, liegt es daran, weil ich insgesamt mein Gesicht nicht abpudere, weil das persönlich mag ich nicht so gerne. Ich habe eine sehr feinporige Haut, aber mit 53 natürlich auch schon die ein oder andere Falte und habe das Gefühl, wenn ich Puder insgesamt benutze, dann ja, liegt das so an Falten auf. Deswegen liebe ich es lieber einfach auch schön Glow zu haben durch Make-up, durch leichtes Make-up nur. Und jetzt meine Frage an dich, ist es dann auch vielleicht doch besser, Creme Rouge zu nehmen statt ein Puder Rouge? Was würdest du mir da raten? Ganz, ganz lieben Dank und liebe Grüße nach Hamburg.
Vielen Dank für diese ganz interessante Make-up-Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird. So einfach ist das nicht zu beantworten, aber es gibt eine Grundregel, die dir vielleicht hilft, wenn du dich entscheiden möchtest, ob Creme oder Puder Rouge. Also es gibt eine Make-up-Regel, die hat mir Make-up-Artist Michael Meyer beigebracht und zwar, die lautet Cremeprodukt auf Cremeprodukt und Puderprodukt auf Puderprodukt. Der Hintergrund ist der, dass wenn man mit einer Foundation, die ja meistens einen Creme-Finish sozusagen hat, ein Puderprodukt aufträgt, es fleckig wird. Und zwar deswegen, weil einfach die Puderpartikel nicht gleichmäßig halten können. Und das übrigens auch umgekehrt. Wenn man zum Beispiel abgepudert ist und ein Creme Blush, Creme Rouge, wie man auch immer es nennen möchte, die Wangenfarbe aufträgt, kann es nicht regelmäßig halten und es wird fleckig. Das kann sein, das muss nicht sein. Ich erlebe immer wieder, dass mich meine Community fragt, mein Blush sieht irgendwie so fleckig aus, was könnte da dahinter liegen? Und das ist einfach meistens oder fast immer die Antwort darauf. Ich mache es so, ich benutze im Alltag kein Puder auf meinen Wangen und greife eigentlich immer zu Creme Rouge. Ich pudere eigentlich fast immer, wenn überhaupt, nur meine T-Zone ein bisschen ab, damit die nicht so ganz speckig glänzt und vor allem fixiere ich auch mit ein bisschen losem Puder den Concealer unter meinen Augen. Wenn ich aber Lust auf ein Puderrouge habe, weil vielleicht die Farbe besonders schön ist oder es besonders lange halten soll, dann pudere ich schon mein ganzes Gesicht ab und ich kann total verstehen, dass du da nicht der große Puderfan bist, war ich auch jahrelang nicht. Ich finde, falsches Puder kann wahnsinnig alt aussehen lassen, kann die Falten blöd betonen, kann einfach auch fahl aussehen lassen. Ich benutze seit Jahren eigentlich ein, beziehungsweise seit dem letzten Jahr noch ein zweites Puder. Also ich habe drei Puder, die ich eigentlich gerne benutze. Und das ist immer ein ultrafeines, loses Puder. Da gibt es von By Terry dieses Hyaluronic Powder. Das ist eigentlich mein All-Time-Favorite. Das geht immer. Das sieht auf jeder Haut toll aus. Das ist so ultrafein, dass ihr nicht alt aussehen werdet, dass es nicht in die Falten kriecht. Das ist gerade wirklich wahnsinnig toll, um eben als Untergrund und unter zum Beispiel Bronzer oder auch Blush zu sein. Ich liebe es aber vor allem auch, um den Concealer damit zu setzen. Das habe ich ja ganz kurz gerade schon angesprochen. Wenn ihr Naturkosmetik bevorzugt, gibt es ein sehr ähnliches Puder von Annemarie Berlin. Das habe ich ja auch schon öfters mal erwähnt. Das ist auch ein Hyaluronsäurepuder, ultra fein. Das trage ich mit einem ganz, ganz kleinen Pinsel auf. Das ist übrigens auch ein guter Tipp. Tragt euer Puder nicht mit diesen riesen Puderquasten auf, die fast so groß sind wie der Besen, mit dem man den Flur fegt, sondern einfach mit einem kleinen Pinsel. Ich trage es manchmal unterm Auge sogar auch wirklich mit so einem Eyeshadow-Pinsel irgendwie auf, also mit so einem Lidschattenpinsel. Mehr braucht man ja auch gar nicht. Weniger ist beim Puder einfach mehr. Man kann ja dann immer noch ein bisschen nachtragen. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, du möchtest eben gar keinen Puder benutzen, also ich würde sagen, probier es trotzdem mal aus. Also wenn du irgendwie die Mittel dazu hast und die Lust hast, das auszuprobieren, würde ich mir auf jeden Fall dieses Batterie-Puder bestellen. Auch sehr, sehr gut ist übrigens das lose Puder von Hourglass. Das ist auch ultra fein. Also ich bin sowieso ein ganz großer Hourglass-Fan, wie ihr wisst, aber bei Terry natürlich auch. Aber sonst würde ich sagen, greif doch zu Creme Rouge und frisch es untertags noch ein bisschen auf. Trage es so auf, wie du es irgendwie möchtest. Aber sei bereit, es halt nochmal aufzufrischen. Ich finde, da ist natürlich ein bisschen viel erwartet, dass es dann wirklich der Hauttemperatur und auch der Temperatur außen jetzt gerade, wenn es ein bisschen wärmer wird, irgendwie standhält. Außer, also es gibt ein neues Blush von Fenty Beauty. Das habe ich ausprobiert und ich bin wirklich total begeistert davon. Das sitzt ähnlich wie so Stain-Lippenstifte auf der Haut. Das macht einen Stain auf den Wangen. Wisst ihr, so nennt man ja so in der Beauty-Sprache. Und das finde ich wirklich fantastisch, weil es mal wirklich ein langhaftendes Creme-Blush ist. Ansonsten bin ich ja, ich erwähne es auch immer wieder, auch in meinen Instagram-Live-Talks, die ihr auf IGTV findet, ein riesen Fan von Westman Atelier und den Cream Blushes, aber auch von Kier Weiß, weil ich einfach finde, dass Kier Weiß es so wahnsinnig gut gelingt, diese natürlichen Farben zu treffen, die auf den Wangen so schön erfrischt und einfach so schön durchblutet aussehen und eben auch Naturkosmetik ist und trotzdem nicht fad ist. Aber gerade wenn ihr Naturkosmetik wählen wollt in puncto Creme Blush, das so wahnsinnig viele Marken, die da irgendwie entweder naturnah oder sogar auch zertifiziert wirklich schöne Blushes herstellen. Schaut unbedingt mal bei Amazing rein. Da gibt es ja diese schöne Marke, die Hyro heißt. Ilia hat auch ganz, ganz schöne Blushes. Ja, und durchstöbert einfach mal die Naturkosmetik-Shops wie Green Glam oder auch Organic Luxury in München. Da gibt es ja so einige Stellen für Naturkosmetik-Liebhaber. Und ich benutze übrigens statt Blush immer noch total gerne den Super Loaded Tinted Highlight von Westman Atelier, was ja so ein Hybrid ist aus Bronzer, Highlighter und Blush. Für mich ist das irgendwie so ein total tolles, unkompliziertes Allround-Produkt. Wirkt auf den ersten Blick wie alles von ihr wahnsinnig teuer, ist auch wahnsinnig teuer, muss ich auch sagen. Aber ich habe das Produkt jetzt seit über einem Jahr oder fast noch länger und es wird einfach nicht leer. Also das hat sich so dermaßen gelohnt. Ich habe das Produkt damals zugeschickt bekommen, das muss ich gestehen. Aber ich werde das auf jeden Fall nachkaufen und es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe übrigens die Farbe Peau de Peche. Es gibt mittlerweile drei Farben. Es gibt einmal so einen mehr rosaroten Ton und einmal einen mehr so bronzy Ton. Und ich habe diesen Peach-Ton, der quasi genau dazwischen liegt und der zaubert einfach einen so dermaßen schönen Glow und auch eine sehr schöne Frische im Gesicht. Empfehle ich ja auch immer gerne rauf und runter und ich finde zu Recht, weil jeder, der mit diesem Produkt einmal in Berührung gekommen ist, ist wahnsinnig begeistert davon. Ich hoffe, dass ich deine Frage beantworten konnte und komme jetzt zur nächsten und für diese Folge auch zur letzten Hörerfrage.
Hallo Hanna, hier spricht Anna aus Mainz. Ich habe eine Frage zu Mascara und zwar bin ich gerade auf der Suche und du hast da immer schon ganz coole Tipps, aber vielleicht gibt es irgendwas Neues auf dem Markt oder vielleicht hast du einen All-Time-Favorite. Das wäre ein super Tipp. Vielen Dank.
Vielen Dank, Anna. Ja, ich habe die Frage in letzter Zeit öfter gestellt bekommen, weil ich auf Instagram eine Mascara vorgestellt habe und danach irgendwie ganz viele Fragen kamen. Hast du irgendwie noch mehr? Was hältst du davon? Und so weiter und so fort. Und zwar ist die eigentlich mittlerweile ein All-Time-Favorite von mir. Das ist eigentlich mein Drogerie-Favorit. Die benutze ich jetzt schon ganz schön lange und ich finde einfach Preis-Leistungs-Verhältnis phänomenal. Die Rede ist von dieser Paradise Ecstatic Mascara von L'Oréal Paris. Ich habe einfach den absolut schönsten Wimpernaufschlag damit. Es ist Volumen irgendwie da, die Wimpern sind trotzdem getrennt und trotzdem aber nicht zu dünn. Es ist für mich einfach eine ganz, ganz tolle Mascara in der Drogerie. Sonst kann ich übrigens noch Catrice empfehlen. Generell bin ich ein großer Catrice-Fan, weil einfach auch hier das Preis-Leistungs-Verhältnis phänomenal gut ist. Und Catrice macht einfach so schöne Wimperntuschen für den kleineren Geldbeutel. Für den etwas größeren Geldbeutel habe ich jetzt aber auch noch 3 Tipps. Das sind auch All-Time-Favorites von mir. Und zwar benutze ich ja nicht so gerne, was heißt nicht so gerne? Ich benutze gar keine wasserfeste Wimperntusche, weil ich die abends nicht mehr runterbekomme. Also ich mag es ja total gerne, abends einfach mit dem Gel-Cleanser, den ich habe, Double-Cleansing zu machen und auch damit die ganze Mascara runterzubekommen. Wenn ich jetzt aber wasserfeste Wimperntusche trage, habe ich erstens das Problem, dass ich einfach tagsüber nicht so ein bisschen drüber tuschen kann. Ich finde, das wird dann immer so wahnsinnig hart und bröckelig. Und zweitens bekomme ich die Mascara abends nicht ab. Und deswegen bin ich einfach übergegangen zu normaler Mascara und suche immer da Wimperntuschen, die dann nicht mehr, weiß ich nicht, um 16 Uhr schon unterm Auge kleben. Das kann übrigens auch mal passieren. Das passiert mir witzigerweise ab und an auch mal mit meinen Favoriten. Und ich finde, wir sollten, ich glaube, ich habe das auch in einer anderen Podcast-Folge, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal gesagt, ein bisschen davon weggehen von unseren Make-up-Produkten immer so eine High-Performance irgendwie zu erwarten. Also ich finde, wenn man ja morgens um 7 oder um 8 Mascara aufträgt, über 12 oder vielleicht 24 Stunden immer so eine Performance zu erwarten, das kann einfach nicht funktionieren, gerade wenn eben Wachse irgendwie drinnen sind, die ja die Wimpern schön biegen, die ja irgendwie einen schönen Volumenauftrag irgendwie garantieren. Ich komme da immer wieder in puncto Beauty auf den Aspekt irgendwie zu sprechen und auch bei Make-up. Ich kann mich nur erinnern, als ich noch im Büro Fulltime gearbeitet habe, bin ich auch nachmittags ganz gerne mal 14, 15 Uhr, vor allem wenn ich abends auch noch eine Verabredung hatte, nochmal zum Spiegel und habe mein Make-up ein bisschen aufgefrischt. Es ist einfach so, wir schwitzen in 8 Stunden, wir haben einfach ja 36 Grad Körpertemperatur und es gibt auch natürlich long-lasting Make-ups, es gibt auch wasserfeste Wimperntuschen, aber ja, ich will einfach nur sagen, erwartet euch nicht zu viel von den Make-up-Produkten und scheut euch einfach nicht, ein bisschen nachzutragen, ein bisschen nachzubessern. Ich habe einfach gerne 2 Wattestäbchen dabei und ja, mache dann unterm Auge oder halt mit dem Taschentuch ein bisschen die Mascara irgendwie weg. Welche Mascara wirklich fantastisch hält, obwohl sie nicht wasserfest ist, ist die Mascara von Hourglass. Die ist so golden. Ich verlinke alle Produkte wie immer in dem Blogpost auf meiner Webseite hannaschumi.com. Die Mascara heißt aber Caution Extreme Mascara, wenn ich mich richtig erinnere, eben von Hourglass. Und da muss ich sagen, dass sie wirklich auch tagsüber sehr, sehr lange performt. Hat aber auch schon 1 oder 2 Mal, übrigens auf, ne, ich habe die schon 3 oder 4 Mal nachgekauft, auf eine lange Zeit gesehen wirklich gar nichts. Aber auch 2 Mal, dass es mir ein bisschen unterm Auge hing, aber das kann einfach mal passieren. Ich bin da einfach nicht so streng. Welche Mascara ich auch schon wirklich über viele, viele, viele Jahre nachgekauft habe und ich immer noch liebe, ist die Black Ecstasy Mascara von Armani. Also da gibt es wirklich top, top, top. Da gibt es gar nichts zu mäkeln. Ich finde sogar, dass der Preis gerechtfertigt wird, weil die nicht so schnell austrocknet. Das hat man übrigens immer mal wieder bei Mascaras, auch wenn man die gut verschließt, auch bei teuren Mascaras. Und ich finde, das darf einfach überhaupt nicht sein. Und dann gibt es noch 2 Chanel-Mascaras, die ich total gut finde. Und zwar einmal diese klassische Le Volume-Mascara von Chanel. Die benutze ich schon ganz, ganz lange. Wobei ich echt mit allen Mascaras von Chanel ganz gut klarkomme. Aber die Le Volume-Mascara, die fand ich damals schon beim Release total super. Und jetzt gerade kam die Volume-Mascara in einer anderen Version raus. Und zwar heißt die Le Volume Stretch der Chanel-Mascara. Und da kam ich zuerst mit dem Bürstchen gar nicht klar, weil das Bürstchen ist so gedreht, ist aus Gummi und hat innen ein Loch, damit die Mascara eben nicht so schnell austrocknet. Und mittlerweile lieb ich die. Die Mascara funktioniert ähnlich wie diese asiatischen Mascaras, die sich so mit einer Schicht aufs Auge legen und ja, mit einer anderen Technologie ausgestattet sind. Ich habe damals mit Julia Keit mich in der 2. Podcast-Folge drüber unterhalten und dadurch wird eben gewährleistet, dass sie sehr gut am Auge hält, weil sich so eine Schicht um das Auge legt. Und dann gibt's noch eine ganz interessante Wimperntusche von Kanebo. Und zwar die 38-Grad-Mascara, die, so sagt das ja auch der Name, sich ab 38 Grad abwaschen lässt. Das heißt, wenn man jetzt also kein Fieber hat, hält die total gut mit unserer normalen Körpertemperatur am Auge. Aber wenn man dann mit warmem Wasser sich abends das Gesicht wäscht, dann rinnt quasi die Mascara in den Ausfluss. Und ich fand das Bürstchen einfach nicht so vielversprechend. Vielleicht kennt ihr das, wenn man langjährige Mascara-Erfahrung hat, dass man ein Bürstchen anguckt und irgendwie denkt, ah, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube, das wird nichts. Gerade wenn man sich auch die unteren Wimpern tuscht, so wie ich das mache, hat man ja schon ein paar Erfahrungswerte. Aber trotzdem finde ich die Mascara von Kanebo Sensei ganz interessant von der Technologie her. Und das war's auch schon mit dieser HörerInnen-Podcast-Episode. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure ganzen Sprachnachrichten, die ihr mir geschickt habt. Ich habe es leider nicht geschafft, alle zu beantworten. Das tut mir total leid. Ich bin mir aber sicher, dass es noch viele HörerInnen-Folgen geben wird. Und ja, die Fragen hören ja nicht auf. Und ich bin mir sicher, dass wir nach und nach alles beantworten. Ich freue mich übrigens auch, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und zwar auf Spotify oder iTunes bzw. Apple Podcasts. Dort könnt ihr übrigens nicht nur eine Sternchenbewertung hinterlassen, sondern auch ein paar nette Zeilen über meinen Podcast. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ich freue mich übrigens immer über Feedback, egal wo. Ihr könnt mir das per Instagram schicken oder auch eine E-Mail an podcast@hannaschumi.com. Oder natürlich auch unter jedem Blogpost zu den einzelnen Podcast-Episoden auf meiner Website hannaschumi.com. Ich danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut und bleibt vor allem gesund. Alles Liebe. Ciao, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.